Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Startup Rocks Podcast. Dieses Mal war Nils Seebach im Gespräch. Nils ist mehrfacher Unternehmer. Unter anderem hat er About You mitgegründet. Wir sprechen über seinen Werdegang, Serial Entrepreneurship und seine Motivation, die ihn jeden Tag antreibt. Ich persönlich konnte viel im Gespräch dazulernen. Viel Spaß mit der Folge.
Moin Leute und willkommen zu einer neuen Episode vom Startup Rocks Podcast. Ich bin's mal wieder, Victor, und heute habe ich Nils Seebach zu Gast. Moin Nils.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Und Nils ist unter anderem der Gründer von der eTribes Connect GmbH, aber er hat noch ganz, ganz viele andere Projekte gemacht. Deswegen, Nils, stell dich doch bitte einmal selber vor, denn wer kann das besser als du selbst?
Das werde ich sehr gerne machen. Du hast ja gesagt, ich darf ein bisschen ausholen, deswegen die Zuhörer kriegt jetzt einmal den Rundumwurf. Genau, ich bin Nils, norddeutscher Junge, komme aus einem kleinen Dorf zwischen Hamburg und Bremen, habe dann im Ausland studiert, war Investment Banker, habe dann ein Restrukturierungsmandat nach meiner Investment Banking Zeit geführt, wo ich einen Gründer unterstützt habe, der sein Unternehmen restrukturieren musste, von 200 auf 100 Mitarbeiter. Das war eine sehr harte Zeit für mich, aber auch sehr interessant, weil ich dort sozusagen mein Finanz-Know-how kombinieren konnte mit einem Restrukturierungsmandat, mit wirklichen Menschen, mit denen man dann arbeitet, wo man sieht, was eigentlich so diese Handlungen bedeuten. Das war für mich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Dann sollte ich eigentlich nach Asien gehen, dort das Asiengeschäft aufbauen. Und in der Zeit habe ich dann den Tarek Müller kennengelernt, den Alexander Graf. Und anstelle nach Asien zu gehen und dort das Geschäft aufzubauen, bin ich dann von London nach Hamburg gezogen, um mit Tarek gemeinsam ein Unternehmer zu werden. Und ich wusste eigentlich schon immer, dass ich das gerne sein möchte. Und mein Studium in Amerika hat das bei mir sogar noch mehr oder prägnanter gesetzt, dass ich sein wollte. Aber Tarek war dann so der Anstoß, dass ich gesagt habe, okay, da habe ich jetzt jemanden gefunden, mit dem ich das zusammen machen kann. Und dann haben wir Net Impact aufgebaut, eine Digitalagentur, und haben verschiedenste Joint Venture und Projekte betreut, konnten extrem unternehmerisch agieren. Wir haben, ich glaube, wir haben mal nachgezählt, über 1000 Ideen projektiert und aufgesetzt. Die meisten davon waren rabiater Käse, aber einige haben auch wirklich ganz gut funktioniert. Und wir haben dann Net Impact schlussendlich an die Otto-Gruppe verkauft im Rahmen eines Projektes, das Collins hieß damals, jetzt About You, wo es darum ging, eigentlich die Otto-Gruppe nochmal neu denken zu können. Und so ist dann eigentlich auch mein Weg hin zu einem, was man jetzt nicht Serial Murder, sondern Serial Entrepreneur nennt, gekommen. Wir haben gemerkt, dass es in Deutschland viele Unternehmen gibt, viel Bestand gibt, die im Endeffekt Unterstützung bei der Digitalisierung bauen und im Goldrausch auch an Schaufeln verkaufen. Also haben wir Unternehmen konstruiert und gebaut, die eigentlich alle gemeinsam haben, dass sie bestehende Assets nehmen und die effizient digitalisieren. Ein Faktor A, mittlerweile Europas größte Amazon-Agentur, ein Spryker, wie auch ein eTribes, wie auch ein Nucon und ganz viele unserer anderen Beteiligungen haben eigentlich die Aufgabe, etablierte Strukturen zu nehmen und die digital effizienter zu machen. Das ist mein sozusagen Gründerhandwerk, das ich gemacht habe und aufgebaut habe. Und gleichzeitig bin ich operativ bei der eTribes tätig als CFO und auch für den Sales und Marketing dort verantwortlich. Also da kümmere ich mich wirklich darum, wie laufen unsere Operations, aber wie kriegen wir auch Neugeschäft bei uns ins Unternehmen rein. Und im Rahmen dieser Rolle, dass man mit etablierten Assets arbeitet, habe ich auch einige Aufsichts- und Beiratsmandate bekommen. Ich bin Aufsichtsrat bei der Phoenix. Das ist ein sehr, sehr großer, großes Unternehmen mit über 30 Milliarden Euro Umsatz, die als Pharma-Großhändler agieren. Denen gehören einerseits Stationärapotheken, andererseits beliefern sie Apotheken in ganz Europa mit Medikamenten und den dort vertriebenen Waren. Und ebenfalls bin ich bei der Porterhouse AG als Digitalberater zuständig dafür, ein Asset oder mehrere Assets, die dort sich im Besitz einer Familie befinden, effizient zu digitalisieren. Bin auch im Beirat der Bevatec, die machen so Krankenhaus-Terminals, also die kleinen Mäusekinos, die am Bett hängen und verschiedene Softwarelösungen drumherum. Und auch da geht es eigentlich darum, wie nehme ich Unternehmen, die schon durchaus gestanden sind, schon lange am Markt sind, und digitalisiere die effizient. Also wenn ihr mich fragt, worum kümmere ich mich so den ganzen Tag, ich denke eigentlich immer über die gleichen Sachen nach in unterschiedlichsten Rollen, und das ermöglicht mir auch, relativ viele Sachen machen zu können, weil die Gedankenmuster, die ich ausbilde und die Erfahrungen, die ich sammle, die kann ich dann immer wieder anwenden auf unterschiedliche Sachverhalte, aber eigentlich ist da immer dahinter ein älteres Asset, alte Bestandsassets, die effizient digitalisiert werden müssen. So, das ist jetzt mit einer längeren Ausführung eine Vorstellung, wie ich mich so entwickelt habe beruflich und was gerade so aktuell meine Themen und meine Hüte sind.
Vielen, vielen Dank, Nils, an dieser Stelle dafür. Lass uns einmal ganz am Anfang quasi zu deiner Historie zurückkehren. Du warst am Anfang im Finanzwesen als Investmentbanker, hast du gesagt, hast dich dann aber, ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie spontan war die Entscheidung, dass du dich entschieden hast, dann ins Unternehmertum zu gehen?
Ich glaube, geprägt wurde ich dadurch, also ich komme, meine Mama ist Lehrerin, mein Papa ist Ingenieur, ich wusste über Unternehmertum noch nicht so viel Bescheid, aber ich habe in Babson in Amerika, das ist eine Schule, die Entrepreneurship, also Unternehmertum unterrichtet, was ja sich erstmal unlogisch anhört, aber die haben das 1919 tatsächlich erfunden. Diese Uni wurde gegründet, um Unternehmertum zu vermitteln. Und da wurde mir das eigentlich sozusagen eingeimpft, dass ich Unternehmer sein möchte und sein werde. Und man fängt dort auch an im ersten Jahr, fundet einen die Schule mit $20,000 und man muss mit 2 Professoren und 29 anderen Mitstudenten, also mit 30 Leuten, ein Unternehmen gründen. Also richtig, das auch incorporaten, aufbauen, die Schule fundet ein. Und alles, was man lernt, da gibt es halt keine sozusagen Theorieseminare, sondern alles ist rund um dieses Unternehmen wird das aufgebaut. Und da habe ich tatsächlich gelernt, wie unglaublich faszinierend es ist, Unternehmer sein zu können und konnte halt meine theoretische Ausbildung sehr praxisnah machen. Und das war eigentlich der Bereich, wo ich vorgezeichnet wurde, zu sagen, okay, ich möchte Unternehmer werden. Ich habe aber auch da schon ein paar Sachen gelernt. Erstens, gleich aus der Uni rausgründen, da machst du einfach schlichtweg eine Menge Fehler. Und es macht sehr viel Sinn, diese Fehler erstmal unter dem Dach einer größeren Organisation zu machen, wo erstens dein Lernweg schnell ist, weil du andere Leute dir anschauen kannst, gucken kannst, was machen die eigentlich, wie agieren die eigentlich, und wo die Finanzdecke ein bisschen dicker ist als im Startup, wo sie dich im Endeffekt auch Fehler machen lassen können. Ja, und deswegen, das war die so 50% meiner Entscheidung, danach Investmentbanker zu sein. Und die anderen 50% sind schichtweg. Ich bin nicht in einem Startup-Team der Kreative, der sich ein neues Startup ausdenkt. Die Rolle war auch bei unserer Dreier-Kombo, den Alex Graf habe ich verschwiegen, aber der war auch immer mit dabei mit dem Tarek und mir. Und ich glaube, Tarek und Alex waren kreative Geschäftsmodelle eigentlich zu entwickeln, sich auszudenken. Ich bin dann der sich skaliert, der da reingeht. Also so eine 50-50-Entscheidung, warum ich Banker geworden bin. Einerseits, weil ich erst mal lernen wollte, neue Eindrücke sammeln wollte. Und andererseits, schlichtweg hatte ich auch keine Idee, was ich hätte gründen wollen.
War die Entscheidung schwierig, dann aus dem Investmentbanking rauszugehen? Also ich kann mir vorstellen, Investmentbanking ist ja auch ein Job, der relativ viele Aufstiegschancen mit sich bringt. Vor allem, wenn man anfängt, da sind einem ja eigentlich theoretisch sehr, sehr viele Türen offen, wenn man da dann ein bisschen drin bleibt. Man kann viele verschiedene Positionen einnehmen, verdient wahrscheinlich auch nicht schlecht. War das dann in dem Moment eine schwierige Entscheidung, zu sagen, ich gehe jetzt hier raus und gründe mein eigenes Unternehmen? Oder dadurch, dass du quasi vorher schon so unternehmerisch geprägt warst, war das eine relativ leichte Entscheidung?
Es waren sozusagen zwei Aspekte, die wichtig waren. Erstens, ich gucke mir in Jobs immer meine Chefs an und überlege mir, möchte ich so werden wie mein Chef? Und wenn ich dann weißt du ja, wenn du die Karriere jetzt gehst, bist du irgendwann so wie der Chef. Ja? Und ich hatte einen sehr interessanten Global Head of Financial Sponsors damals, den habe ich mir angeschaut und gesagt, so, nee, der möchte ich eher nicht werden. Und hatte also die Opportunität, mich sowieso umzuschauen. Und dann hatte ich ja auch ein sehr interessantes Programm. Ich war erst in London, dann ein Jahr in New York, dann ein Jahr in London, aber mitten in der Finanzkrise, fairerweise. Und irgendwann meinten sie dann auch bei mir, dass ich halt aus dem Financial Sponsor Team, also dem Private Equity Team, wechseln kann ins Private Banking in die Schweiz oder aber ich kann ein Severance Package nehmen. Und dann habe ich tatsächlich, wurde mir diese Entscheidung also leicht gemacht, weil Privatbanker in der Schweiz, das war auf meiner Liste so auf Position 298, also das wollte ich auf gar keinen Fall tun. Und mit dem Severance Package hattest du dann einfach auch die finanziellen Möglichkeiten, sich in Ruhe umzuschauen und zu gucken, wo es hingeht. Und dann gab es halt diese Crossover-Funktion, dass ich dann Assistent der Geschäftsführung bei einem Softwareunternehmen geworden bin, das restrukturiert werden musste. Und das war für mich auch eine Position, wo ich eigentlich, das war auch ein sehr beeindruckender, sehr interessanter Gründer, ein cooler Charakter sozusagen, der mir geholfen hat zu verstehen, wie eigentlich ein Unternehmer denkt und was man eigentlich machen muss. Und der hat dann den letzten Anstoß gegeben, dass ich mich als Tarek auf einmal in meinem Leben aufpoppte, dazu entschieden habe, einfach alles abzubrechen und nach Hamburg zu gehen. Vielleicht zu dem Bereich im Investment Banking, wo ich sehr dankbar bin dafür, dass ich das so früh hatte, ist halt diese du lernst einfach sehr, sehr schnell, wie unwichtig Geld ist. Und zwar so tatsächlich, aus mehreren Gründen. Einerseits, wenn du gerade irgendwie ein Jahr lang mega hart gearbeitet hast und bist am Flughafen, willst mit deiner Freundin in Urlaub fliegen und dein Chef ruft dich an und sagt, nee, du, sorry, der Deal ist gerade hochgekommen, nimm steig jetzt ins Taxi, komm wieder zurück. Dann merkst du halt, egal wie viel Gehalt sie dir geben und dass sie das Geld für den Urlaub zurückgeben und so, die sozusagen diese Lebenszeit kriegst du einfach nicht wieder. Ja? Also du lernst, egal wie hoch die Kompensation ist, es gibt im Leben Sachen, die wichtiger sind als ein gutes Gehalt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, den ich immer gerne erzähle, wir waren bei einem, wir mussten einen Deal vorbereiten und der Chef kam rein und meinte, diese Firma ist zwischen so 2,5 und 3,5 Milliarden wert. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben mit der größten Finanzmathematik, die es gibt, ja, mit LBO-Modell, mit DCF-Modell, mit allen Bewertungstools, die es so gab, hat ein Team von hochbezahlten Experten rausgefunden, die Firma ist ungefähr so 3 Milliarden wert, was wir überraschenderweise genau zwischen 2,5 und 3,5 Milliarden. Da bin ich zu meinem Global Head hingetappert und habe gesagt, Mensch, mega beeindruckend, dass du die Finanzmathematik, die wir über 14 Tage hier ein ganzes Team von Finanzexperten gemacht haben, dass du wusstest, dass du das schon im Kopf gemacht hast. Du wusstest ja genau, wie viel die Firma wert ist. Und dann meinte er so zu mir, nee, ich wusste nur, wie viel der Käufer bezahlen wird. Und dann merkst du im Endeffekt auch, dass auch Investment Banking nichts anderes ist als der Fischverkauf auf dem Fischmarkt in Hamburg. Ja? Und alles andere ist nur ein bisschen Shishi. Und ich glaube, das früh in der Karriere gelernt zu haben, dass auch die ganz Großen nur mit Wasser kochen, das nimmt dir so ein bisschen die Ehrfurcht davor und die Angst davor, auf die Nase zu fallen. Ich glaube, das war super wichtig, diese Ehrfurcht zu verlieren und zu verstehen, dass man als Unternehmer, egal wie viele Nullen davor oder dahinter stehen, du immer die gleiche Substanz verhandelst. Und das hat mir unheimlich geholfen, auch in meiner Reise als Gründer und als Unternehmer, weil ganz am Anfang stand da sicherlich gar keine Nullen dahinter, ja. Und man musste da auf jeden Cent gucken. Und das war im Endeffekt die Möglichkeit zu wissen, okay, diese Grunddynamiken in Verhandlungen, in Gesprächen, die du gelernt hast, wie du mit Kunden umgehst, die sind valide, egal welche Summe da steht.
Und du hast gerade eben die Formulierung benutzt, dann ist Tarek quasi in deinem Leben aufgepoppt. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Wie genau kam er in dein Leben, dass du dann gesagt hast, also jetzt gründe ich mit dem zusammen.
Also mein größter Hinweis ist, um erfolgreicher Unternehmer zu sein, musst du halt immer netzwerken, ja, egal wo, egal wie, egal wann, wenn ein Raum voller Leute ist, dann müssen am Ende des Abends alle deinen Namen kennen, ja, und das ist sozusagen, das war ich schon, glaube ich, seitdem ich sehr klein bin, war ich immer sehr aufgeschlossen, ich bin auch im Dorf groß geworden, also wenn da die Leute nicht gegrüßt hast und nett warst, dann haben sie dich mit Stein beworfen, das bedeutet, war mir immer schon eine natürliche Eigenschaft, dass ich sehr, sehr gerne ins Gespräch gekommen bin, genetzwerkt habe. Und tatsächlich war ich in einer Unternehmerorganisation, die ist relativ klein und die bringt eigentlich Unternehmer überall aus der ganzen Welt zusammen. Und da waren wir segeln auf dem Eismeer und einer meiner Bootsfreunde war tatsächlich der Alex Graf. Und der rief mich dann einfach ein halbes Jahr später an und meinte, Mensch, wir waren doch da segeln, du bist doch auch in Eis. Ich habe hier so einen jungen Hamburger, der braucht jemand, der ihn strukturiert und der ist einfach, und dann meinte ich so, ja, okay, lass mal treffen, bin nach Hamburg geflogen, hab Teig besucht in damals einem sehr dubiosen Büro in der Schanze und dann habe ich mit ihm unterhalten und halt auch gemerkt, Mensch, der ist mega schlau, ich mochte auch Alex sehr und Alex hat ihn auch sehr empfohlen. Ich muss leider eingestehen, ich hatte von digital keine Ahnung, ich habe Ölfirmen bei HSBC zum Teil verkauft oder Healthcare-Firmen oder solche Sachen. Also ich hatte keinerlei Eindruck oder Ahnung davon, wie das strukturiert ist oder wie das aufgebaut ist. Und habe aber gemerkt, dass er ein sehr, sehr inspirierender Mensch ist. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, lass mal in Kontakt bleiben. Dann hat er so Businesspläne rübergeschickt und wir haben uns irgendwie ausgetauscht. Und dann meinte er, komm, du musst aber jetzt nochmal nach London fliegen, um meine Frau kennenzulernen, weil sonst erlaubt sie mir ganz sicher nicht, dass wir umziehen nach Hamburg. Und dann ist er rübergekommen, ist mit uns essen gegangen, hat sich unterhalten. Und so haben wir uns im Endeffekt über fast ein Jahr einfach kennengelernt. Und ich glaube, dass das ist auch eine Empfehlung von mir an Leuten, die gründen wollen. Erstens, ich würde immer in einem Team gründen. Dreierteams sind meiner Meinung nach die mit Abstand am besten funktionieren in all meinen Ventures. Also Zweier- und am Idealfall Dreierteams sind wichtig. Und diese Due Diligence des gegenseitigen Kennenlernens deines Co-Gründers, das ist ungefähr so, als ob du heiratest. Also du musst wirklich, wirklich, wirklich eine enge Beziehung zu dieser Person aufbauen. Man wird durch sehr schwere Zeiten gehen müssen. Man wird auch durch gute Zeiten gehen müssen. Aber das, was da nicht fehlen darf, ist absolutes Vertrauen und ein gutes Verständnis füreinander. Bei eTribes machen wir zum Beispiel jetzt auch mittlerweile alle so Persönlichkeitstests in den Führungsebenen, sodass wir genau wissen, welche Sachen findet diese Person gut, wie geht man mit dem um, wie meint er was. Also dieses was ich mal so Beschnüffeln nenne oder diese Dating-Phase unter Gründern, die hatte ich mit Tarek und Alex auch sehr intensiv, muss man sagen, bevor wir gesagt haben, komm, wir legen jetzt gemeinsam los.
Das heißt, wenn du jetzt heute einem Gründer den Tipp geben müsstest, wie er gründen soll, dann würdest du sagen, es geht nicht ohne, es muss immer diese Phase geben, wo man sich kennenlernt, weil sonst kann das auch relativ schnell in die Hose gehen. Es gibt einen Streit zwischen den Gründern. Ich habe auch mal gehört, ein Streit zwischen den Gründern ist einer der häufigsten Gründe, warum so eine Dunkelziffer in Startups irgendwie nicht funktioniert.
Das würde ich auch sagen, ist auch aus meiner Erfahrung, diese zwischenmenschliche Komponente unter den Gründern, die ist unglaublich wichtig, weil man wird halt sehr, sehr schnell, wird diese Beziehung in den Stresstest bekommen, ja, und die Problematiken, die man im Startup hat, die den sozialen, emotionalen und menschlichen Druck, den man hat und sich auch teilweise selber macht, den darf man nie unterschätzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ein Team hat. Also ich witzel auch immer rum, ich werde mit Alex und Tarek auch noch in 10 und in 20 Jahren ein Unternehmen gründen und irgendwann sind wir wie Opas alle drauf der Parkbank und ärgern uns gegenseitig. Also das ist für mich auch nicht eine Ehe auf Zeit, sondern das sind halt Lebenspartner, ja, mit denen ich diese unternehmerischen Weg gehe. Und die mich auch immer noch jeden Tag neu überraschen, ne? Also die neue Ideen einbringen, die neue Komponenten aufzeigen mit denen man nach wie vor super zusammenarbeiten kann. Ich glaube, das ist das, was man anstreben muss. Eine Beziehung, die überdauert und die vor allem extrem vertrauensvoll ist. Und dann läuft es, glaube ich, sehr gut.
Du hast es gerade eben schon angesprochen. Wenn man dann zusammen gründet und auch, ich sag mal, in so einer Menge gründet, wie ihr drei das jetzt macht oder gemacht habt oder auch noch machen werdet, wie du gerade so schön gesagt hast, da fällt man auch relativ oft auf die Nase. Du hast gesagt, ihr habt bestimmt 1000 Ideen in der Zeit gehabt und Projekte versucht anzuschieben und davon sind auch ganz viele einfach nichts geworden. Wie wichtig, würdest du sagen, ist denn Scheitern für Gründer und das, was man daraus lernen kann und was hat es dir zum Beispiel beigebracht, wenn du schon so viele Projekte hattest, an denen du dann vielleicht auch schon gescheitert bist?
Da habe ich eine relativ drastische Meinung, die so ein bisschen abgeht von dem, was normalerweise gesagt wird. Also ich finde, Scheitern ist weder eine Sache, die man zelebrieren sollte, noch aus der man besonders viel lernt und vor allem nicht eine Sache, die ein echter Unternehmer tun sollte. Denn ein Unternehmer, der macht vielleicht Projekte, die nicht funktionieren, aber er scheitert nicht. Ja. Und das bedeutet, du hast halt... du brauchst halt Hedges, ja, also auch wenn wir 1000 Projekte gemacht haben, wir haben halt das mit minimalem Kapital gemacht und mit minimaler Visibilität haben wir sehr, sehr lange daran rumgedockt, das ist eher so eine Art MVP-Ansatz, also bis wir die Produkte hatten, die funktioniert haben, mussten wir halt 1000 MVPs bauen, aber nicht, und diese haben dann nicht funktioniert, aber das ist was anderes als Scheitern, ne? Also und ich finde, das ist eine ganz wichtige mentale Einstellung, weil die Firma hatte immer noch Liquidität, wir konnten immer noch unsere Leute bezahlen, wir haben uns immer, also nur dann Projekte erlaubt und dieses gezielte, kontrollierte Scheitern erlaubt, solange wir es konnten und auch umsetzen konnten, ne? Und das ist, glaube ich, eine Sache, ich glaube, ein MVP-Ansatz, das ist in Ordnung, aber Scheitern zeigt dir halt einen Weg, wie es nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob ich daraus abstrahieren kann, dass es dir viele Wege zeigt, wie es funktioniert. Und ich finde, es führt auch ein bisschen mittlerweile dadurch, dass wir eine Kultur haben, die dieses Scheitern von Gründern zelebriert, dazu, dass Leute auch manchmal nicht einsehen, dass sie halt einfach keine Gründer sind. Und das muss man fairerweise auch mal zulassen, diesen Gedanken, weil ich kenne sehr, sehr viele Leute, die mittlerweile wirklich aus meinem Bekanntenkreis mega frustriert sind, dass sie es immer wieder versuchen und immer wieder das, und sie schaffen es nicht. Ne? Und da wäre auch meine Empfehlung, sehr genau abzuwägen, habe ich gerade ein Projekt verbaselt und das ist ganz normal, dass das mal passiert, oder bin ich gescheitert mit dem, was ich gemacht habe. Das ist in der Ernsthaftigkeit und auch in der mentalen Einstellung dazu etwas völlig anderes. Und ich glaube, scheitern sollte man nicht so oft. Das ist auch für einen selber nicht gut. Dass Projekte mal nicht funktionieren, das ist absoluter Standard und das passiert sehr, sehr häufig.
Das heißt, um das jetzt einmal quasi auf den Punkt zu bringen und zusammenzufassen, dass irgendwas nicht funktioniert und man daran weiterarbeiten muss im kleineren Rahmen, ist okay, aber scheitern in einem größeren Rahmen, dass zum Beispiel ein Unternehmen insolvent geht, ist eigentlich etwas, was nicht passieren sollte, was zu sehr zelebriert wird, deiner Meinung nach.
Korrekt.
Okay, dann lass uns jetzt einmal nochmal quasi auf deine Serial-Entrepreneur-Tätigkeit eingehen. Also du hast ja, was du auch selber gesagt hast, schon viele Projekte mit den beiden Jungs zusammen umgesetzt und bist auch in vielen Projekten involviert. Was genau treibt dich an, immer wieder so viele neue Projekte zu starten und immer wieder quasi neue Dinge anzugehen? Warum hast du nicht zum Beispiel bei About You dann gesagt, okay, das ist jetzt cool, so wie es ist, ich bleibe jetzt einfach hier, das läuft gut, wir machen jetzt einfach hier weiter? Oder woher genau kam dann diese Motivation, dass du sagst, okay, wir lassen uns nochmal was Neues angehen, lass uns nochmal was Neues machen?
Also ich glaube, dieser Grundsatz, warum, also wir beteiligen oder gründen und ja auch weiterhin alle 6 Monate mit unserer Holding neue Sachen. Also wir haben damit auch nicht aufgehört, wir haben uns gerade an einem Berliner Startup beteiligt. Also wir machen dauernd neue Sachen. Und die Grundphilosophie, die Tarek, Alex und ich eigentlich teilen, ist, dass unsere Lernkurve niemals abflachen darf. Also ich könnte mir nicht in meinem Alter vorstellen, jetzt irgendwie zu Hause zu sitzen und Briefmarken zu sammeln. Weil vielleicht würde ich viel über Briefmarken lernen, aber ich glaube, unser Bestreben ist immer, neue Sachverhalte sich zu erschließen. Und auch wenn du mal anguckst, wie Alex zum Beispiel mit Kassenzone, welche Interviews du da führt, welche Gespräche er führt, das ist so ein bisschen auch Selbsttherapie, wo du ständig eigentlich neue Geschäftsmodelle und Aspekte erklärt bekommst. Und die Auswahl von den Menschen, mit denen wir uns umgeben und mit denen wir sprechen, hat ganz oft damit zu tun, wo lerne ich gerade neue, spannende Sachen. Und ich hoffe, dass ich diese Kuriosität, die ich immer habe, neue Sachen zu begreifen, dass die nie weggeht, weil so lange werde ich weiter gründen, ne? Und meine Frau hat auch schon gesagt, wir sollten uns zu den nicht anonymen Alkoholikern, sondern anonymen Firmengründern gehen, wo uns mal geholfen wird, dass wir endlich mal aufhören, neue Firmen irgendwie ins Leben zu rufen oder neue Projekte zu starten. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, solange wir unsere Lernkurve irgendwie weiterentwickeln können. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch diese Beirats- oder Aufsichtsratsmandate hochgradig interessant, weil ich bringe einerseits relativ viel Digital-Know-how mit auf den Tisch, aber andererseits lerne ich wahnsinnig viel über diese Unternehmen, über die Ansichten der Manager, die dahinter stehen, der Gesellschaft, die dahinter stehen. Und das hält meine Lernkurve mega hoch und gibt mir immer wieder neue Sachen, über die ich nachdenken kann. Und gleichzeitig hilft diese steile Lernkurve auch, dass ich die bestehenden Unternehmen und bestehenden Mandate besser ausfüllen kann, weil ich wieder neue Sachen, neue Aspekte gelernt habe. Und das ist so eine Art Kreislauf, der sich bei uns im Gründerteam etabliert hat und den ich jetzt auch nicht, der dreht sich eher noch schneller gerade, weil neue Technologien an den Markt kommen, weil neue Sachverhalte passieren, weil Kunden neue Probleme haben. Also es gibt auf jeden Fall immer Sachen, die man neu entdecken kann. Und ich glaube, dieses Lust am Entdecken an neuen Sachen, das treibt uns an und wird uns auch in der Zukunft antreiben.
Also würdest du auch zusammenfassend so ein bisschen sagen, dass quasi die Lust auf irgendwas Neues und ich formuliere es mal so, eine Lernfreude oder eine große Neugier auch so ein bisschen dann einen Entrepreneur ausmachen und vor allem natürlich dann einen Serial-Entrepreneur?
Ich denke ja, ne? Weil dieses ein Unternehmen gründen, gerade am Anfang, du hast ja immer ganz viel Euphorie am Anfang, dann wirst du immer geplättet durch die Realität und dann fängst du an, dich durchzubeißen. Das ist so eine klassische Kurve einer Neugründung. Und wir nennen das immer durch den Schlamm robben, ja, das ist halt ein Aspekt, dieses durch den Schlamm robben, das ist halt auch nicht so schön, ne? Also manchmal ist es wirklich, dann sitzt du da und denkst so, ach Mann, jetzt hat das wieder alles nicht funktioniert oder muss wieder pivoten oder muss dies oder das machen. Das ist halt mega anstrengend und als Unternehmer löst du ja immer nur Probleme, ne? Und ich teile meine Welt ja auch nur auf in gute Probleme und schlechte Probleme, ne? Irgendwie so, Mensch, ich habe zu viele Kundenanfragen, das wäre ein gutes Problem. Verdammt, ich kann Gehälter nicht bezahlen, schlechtes Problem. Egal, was du tust, du hast ja immer Probleme. Ja? Und du brauchst halt irgendwas Größeres, was dich motiviert, um damit permanent leben zu können und das interessant zu finden. Und ich glaube, das ist auch hochsubjektiv. Also nur, weil mich diese Lernkurve antreibt, ich glaube, das kann ganz, ganz viele Aspekte haben, warum das so ist. Es kann Ansehen sein, es kann Geld sein, es kann Lernkurve sein, es kann schichtweg Attention Deficit Syndrome sein. Also ganz, ganz viele Sachen können da reinspielen, warum man gerne viele Unternehmen gründet.
Du hast nun ja quasi im Kontrast, du hast die Erfahrung gemacht, du hast bei einer etwas größeren Bank gearbeitet, was ja dann schon so ein bisschen Konzernstrukturen hat. Du hast super viele Startups gegründet. Gab es für dich jemals den Gedanken, dass du vielleicht zurück möchtest in die etwas größeren Konzerne, oder welcher Fakt hält dich quasi noch in den Startups? Weil ich bin mir sicher, man kann auch in größeren Konzernen in diversen Positionen diese Lernkurve, also deinen inneren Motivator quasi noch aufrechterhalten und neue Sachen dazulernen. Was genau macht das Startup für dich so besonders?
Ich glaube, ich gehe zurück zu den Anfängen meiner Vorstellung. Ich komme aus einem kleinen Dorf, 400 Einwohner. Und das ist das, wo ich fühle, wo ich einen Impact haben kann, direkt operativ. Und auch wenn ich in einem Austrag eines sehr großen Unternehmens sitze, dann bin ich halt eben nicht operativ in einem sehr großen Unternehmen tätig, sondern teile meine Gedanken in einem relativ kleinen Kreis. Und ich mag kleine Strukturen, wo du direkt einen hohen Impact haben kannst. Das könnte natürlich auch eine Abteilung irgendwo in einem Konzern sein. Aber sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Schritt zurück in ein großes Konstrukt machen würde, die ist massiv überschaubar. Ich glaube, ich kann am Rande eines Großkonstruktes gerne weitermachen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals den Schritt zurückgehe, die ist wirklich null, weil ich gerne sehe, welchen Impact du direkt in eine Organisation rein hast. Und das ist so, als ob du halt in eine Pfütze trittst oder ins Meer. Ja, wenn du ins Meer trittst, dann platscht es zwar genauso, aber deine Wellen werden nicht wahrgenommen. Wenn du in eine Pfütze trittst, dann kannst du es richtig schön spritzen lassen und die Pfütze verändert sich in irgendeiner Form. Ich glaube so, auch wenn das ein bisschen lustige Analogie ist, aber ich liebe und mag einfach kleinere Konstrukte sehr. Und habe das auch bei den Gründungen gemerkt. Also wenn das dann dahin geht, die Firmen zu managen ab einer gewissen Größe, da bin ich auch schlichtweg schlecht drin. Und ich glaube auch, das ist nicht so der Impuls, den ich gerne setzen möchte.
Das heißt, dir geht es einfach ganz simpel auf den Punkt gebracht, ganz viel um Impact und darum, dass du vor allem auch täglich irgendwie einen Outcome deiner Arbeit siehst.
Das, und vor allem auch die Menschen zu kennen, mit denen ich arbeite, und diese menschlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten auf einem relativ intensiven Level. Das ist ganz gut. Und für mich ist in den Gründungen immer so, wenn du so diese Grenze von 100, vielleicht sogar teilweise 150 Leuten überschreitest, dann kennst du nicht mehr jeden persönlich. Und die Leute fangen auch an, in dich Sachen reinzulesen, die mich persönlich immer eher erschrecken. Ja, also so, du kannst keine blöden Witze mehr machen, du kannst nicht mehr zynisch sein, du kannst also die Sachen, die für mich relativ lustig sind, die kannst du alle nicht mehr machen, weil die Menschen müssen dich ja dann als eine Führungspersönlichkeit wahrnehmen, auf die sie sich verlassen können. Und Zynismus und blöde Witze sind sozusagen der Teufel für Verlässlichkeit, sondern die müssen wissen, wenn Nils sagt ja, dann meint er auch ja, dann meint er nicht irgendwie zynisch ja oder irgendwas, sondern er meint ja. Und dann hast du auch so den Effekt, wenn da neue Leute kommen, die stehen dann sozusagen stramm, wenn du irgendwie in den Raum reingehst oder so, weil sie denken, oh, da kommt der Chef, weil du 3 oder 4 Hierarchiestufen von dieser Person getrennt bist. Ne? Und auch das finde ich als sehr, sehr einschränkend, weil das dann wieder bedeutet, du musst bestimmte Verhaltensmuster zeigen, die so ein bisschen die freie Entfaltung einhemmen. Deswegen bin ich jemand, der sich eher aus so größeren Konstrukten dann auch gerne wieder verabschiedet und versucht, was Kleineres wieder aufzubauen, das groß zu machen. Und ich finde es sogar super spannend, herausfordernd, exzellente Menschen zu finden, die dann diesen Nukleus, den du gebaut hast, diesen Organismus, den du gebaut hast, eigenständig vorantreiben können. Das finde ich auch, Gründen ist für mich auch was mega Organisches. Also das ist wirklich, wirklich vergleichbar mit einem Kind zu haben, dass du am Anfang sozusagen wirklich ganz, ganz eng betreuen musst, großziehen musst. Und wenn es dann so ein Teenie ist, und wenn ein Teenie, der nicht eigenständig ist, der nicht selber laufen kann, dann hast du ja auch irgendwas falsch gemacht. Also du musst den Teenie dann auch sagen, so komm hier, geh raus in die Freiheit, genieße dein Leben. Und dann ist für mich meine Aufgabe als Gründer eigentlich erfüllt, wenn der Teenie selber losrennen kann. Und dann braucht er mich auch nicht mehr, außer dass man gelegentlich vorbeiguckt und sagt, was los.
Du hast es jetzt gerade quasi schon so umrissen, woraus deine Arbeit besteht, dass du aus einem Kind, einen Teenie machst, der selber laufen kann. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen? Also zum Beispiel bei Firmen wie Spryker, wie genau sah da oder sieht da deine Arbeit aus? Womit hast du angefangen und ab welchem Punkt hast du gesagt, okay, jetzt fange ich wieder was Neues an?
Also bei Spryker war es ja tatsächlich so, Alex hatte irgendwann ein Interview mit Florian Heinemann und meinte so, Mensch, irgendwie eigentlich bräuchten unsere Konzernkunden bessere Technologie. So, das war meine erste Intro zu Spryker. Alex rief an und war ganz aufgeregt und meinte, komm, müssen wir so machen. Ne? Und dann meinte er so, ja, lass doch mal mit hier mit Project A quatschen, vielleicht geben die uns ihre Technologie. Und das war dann der Prozess, wo wir angefangen haben, uns zu überlegen, wie baue ich eigentlich so ein Unternehmen auf? Also wenn ich die Grundhypothese habe, Kunden brauchen eigentlich in dieser Welt eine neue, effiziente Technologie, um mithalten zu können, dann muss ich mir die Technologie besorgen. Da muss ich Mitarbeiter Geld besorgen und dann bist du mitten im operativen Krieg sozusagen, wie du das alles organisierst und aufgebaut bekommst. Und das ist sozusagen, Alex hatte die Idee und dann ging es ans Exekutieren. Und dann ist es ja eine ganz mittlerweile hatten wir oder haben wir mittlerweile sogar ein richtiges Drehbuch, ja. Dann wird die GmbH gegründet, dann werden die Investoren angesprochen, dann hast du Funding, dann stellst du dir die Leute an, dann mandatierst du die Headhunter oder du suchst die Leute selber. Und dann geht es an den ersten Kunden ran. Und das ist das, was ich liebe, wirklich operativ drinnen zu sein und so ein Unternehmen voranzutreiben. Ne? Und dann musst du halt iterativ bessere Leute finden als du selber, weil du hast ja, also, oder für mich, ich habe in diesem Konzept ja dann so eine allgemeine Rolle. Ich sage immer, ich bin exzellenter drin, alles ein bisschen zu machen und Kaffeedirektor zu sein. Ne? Und dann musst du in jeder Sache, die du angestoßen hast, wenn du weißt, dass das funktioniert, exzellente Leute finden, die das dann in der Tiefe nach vorne treiben. Und das tust du dann, bist du so drastisch für ein Unternehmen, sind immer, wenn du 3 Gründer hast, so um die 60 bis 90 Angestellte, weil dann musst du Mittelmanagement-Ebene reinziehen und dafür sorgen, dass die Führung des Unternehmens auf qualifiziertere, breitere Schultern gestellt wird. Und das ist so der Augenblick, wo mich dann so ein bisschen die Lust verlässt und ich sage, okay, jetzt sind da Leute, die können das viel besser als ich und die störe ich höchstens, wenn ich die dauernd anrufe und dann ziehe ich mich zurück.
Das heißt, seine eigene Rolle bzw. seine eigenen Fähigkeiten zu erkennen, ist an der Stelle dann auch super wichtig.
Ja, weil du hast ja als Gründer, kriegst du ja super viele positive Verstärkungen. Ne? Also Leute sagen dann, ach guck mal hier, deine Erfolge, das ist so ganz toll, ne? Aber du darfst halt nie anfangen, die Außenwahrnehmung zu glauben. Ja, weil du bist ja als Unternehmer oder als Gründer, gerade frühphasiger Unternehmen, du verkaufst ja immer einen Status, den dein Unternehmen in 6 bis 12 Monaten haben wird. Ja, das musst du ja verkaufen. Und du darfst nie denken, dass das stimmt, was du sozusagen dir selber da gerade erzählst und auch, dass du nicht darauf reinfällst, dass Leute sagen, oh, das hast du so toll gemacht, das hast du so toll. Das ist ja immer ein Team, das diesen Organismus nach vorne bringt. Und dann siehst du vielleicht, okay, Nils, irgendwie das Gesicht und interagierst mit dem, aber keiner sagt, der Mensch, dein Herz ist ja toll, das ist dein Blutpunkt, dass du das so weiterkriegst. Aber eigentlich ist der Nils ja ein Sammelsurium aus verschiedenen Organen, aus verschiedenen Sachen, die einen extrem tollen, tiefgründigen Job machen. Und das musst du immer im Vordergrund daran denken und behalten und so dein Unternehmen weiter strukturieren. Dann wird dir auffallen, dass du in vielen, vielen Bereichen nicht der Richtige für den Job bist. Und dann suchst du die Leute, die das sind. Und ich glaube, nur so kannst du erfolgreich skalieren. Nur so kannst du so viele Unternehmen aufbauen, indem du sehr früh beste Leute findest, denen vertraust, denen möglichst riesen Teilen an Freiheiten gibst und guckst, ob es auch ohne dich funktioniert.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, denn wir sind zeitlich leider schon jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Doch Nils, hast du noch ein letztes Statement, eine letzte Sache, die du unseren Hörern heute mit auf den Weg geben möchtest?
Sympathischerweise haben wir uns ja viel über das Gründen unterhalten und nicht über die momentane Situation, in der wir sind, mit der Corona-Krise und einer, sagen wir mal, drastisch veränderten Wirtschaft. Und ich möchte als letzten Gedanken eigentlich an die Hörer zum jetzigen Zeitpunkt geben, dass eine Krise immer, immer, immer Opportunität ist und dass ich mir wünsche, dass Deutschland aus dieser Krise rausgeht mit Menschen, die diese neuen Opportunitäten erkennen, gründen und erfolgreiche neue Unternehmen aufbauen, die idealerweise, um meinem Grundsatz treu zu bleiben, bestehenden Unternehmen helfen, sich erfolgreich zu digitalisieren. Die Digitalisierung hat noch nie so einen Schub bekommen wie in den letzten 3 bis 5 Wochen Und mein Wunsch ist, dass möglichst viele Leute, die gründen wollen, das hören gerade, losgehen, rausgehen, gründen, tolle neue Unternehmen aufbauen und diese Krise als das sehen, was sie ist, nämlich eine Akkumulation von Opportunitäten, die Leute wahrnehmen können. Und wenn das eintritt, dann freue ich mich sehr darüber.
Ich würde sagen, ein perfektes Schlusswort für diese Episode vom Startup Rocks Podcast. An alle Hörer, bis zum nächsten Mal und Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Nils, dass du heute mein Gast warst.
Danke für das nette Gespräch.
So, das war's schon wieder mit dieser Episode vom Startup Rocks Podcast. Wir freuen uns immer, wenn ihr dem Podcast folgt oder eine Bewertung da lasst. Bis nächste Woche. Bye.